Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Borderlands, der am 22. August passend zur Gamescom in Köln in deutsche Kinos startet. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist die Melanie. Hallo Melanie.
Hallo.
Wir haben den Film vorab gesehen und jeder, der so ein bisschen aufmerksam diese Videospielverfilmung verfolgt hat, hat bemerkt, dass er in den USA bereits gestartet ist und dass er dort nicht besonders gut angekommen ist. Er wird schon verglichen mit Madame Web. Viele sagen sogar, Borderlands ist noch viel schlechter als Madame Web. Wie passend, dass wir beide diesen Film gesehen haben, Madame Web wie auch Borderlands. Das heißt, hier könnt ihr jetzt gleich erfahren, ist wirklich Borderlands so schlimm, wie alle sagen, oder ist er vielleicht sogar noch schlimmer? Im Vorhinein müssen wir mal kurz abklären, Borderlands, das Videospiel, hast du es jemals gespielt?
Nee. Ich kenne aber Borderlands so, also ich habe immer Freunde gehabt, die haben die gespielt. Und was ich auf jeden Fall von Borderlands mitbekommen habe, ist so dieser ganze Look, ne? Also ist ja so ein ganz spezieller Look, so sehr comicartig. Dann sind die Farben auch noch so extrem bunt, sehr gesättigt. Und was ich auch auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass das Ganze auch so einen ganz speziellen Humor hat.
Ja.
Weiß jetzt nicht, also, wie gut der hier rüberkam im Film. Ja.
Da kann ich mich einklicken. Also bei mir ist es genauso. Ich habe den ersten Teil vor Urzeiten mal angefangen und fand es auch ganz spaßig, aber ich habe da nie wirklich mehr Zeit investiert. Ich finde den Look aber auch sehr prägend und auch sehr interessant. Mhm. Ich glaube, es heißt Cell-Shading-Look, aber da könnt ihr uns gerne in die Kommentare berichtigen. Und ich weiß halt eben auch von Freunden, die das wirklich seit dem ersten Teil mit Hingabe spielen, dass Borderlands auch eine relativ große Marke ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Borderlands so groß ist wie ein Fortnite oder wie ein Call of Duty, aber ich glaube, mit über 55 Millionen verkauften Exemplaren kann man schon sagen, ist diese Videospielreihe doch sehr, sehr erfolgreich und sollte jetzt oder wurde jetzt zu einem Film umgewandelt und Regie führte Eli Roth. Und ich, wie stehst du zu Eli Roth?
Ich glaube, ich habe gar nichts von dem gesehen, weil der macht ja auch sehr viel Horror, ne?
Genau.
Der ist ja auch Schauspieler. Hm? Der hat ja auch in den Glorious Bastards mitgespielt. Da erkannte ich den, ne? Ich habe so ein Bild von ihm gesehen und dachte so, hä, das Gesicht kommt mir richtig bekannt vor. Aber nee, ich glaube, ich habe an sich keinen Film von ihm gesehen.
Hm. Also ich finde, seine Karriere ist echt interessant, weil er wirklich, wie du schon gesagt hast, im Horrorbereich angefangen hat und mit so Sachen wie Hostel und Cabin Fever schon so, also Genrefans durchaus glücklich gestimmt hat. Aber er hat halt hin und wieder auch mal so andere Filme gemacht, wie zum Beispiel diesen Fantasy-Film mit Jack Black. Ich glaube, war auch Cate Blanchett dabei? Ich weiß es gerade gar nicht. Und ich habe den Titel jetzt auch gerade vergessen, aber egal. Aber ist auf jeden Fall ungewöhnlich, dass Eli Roth Borderlands gedreht hat. Wobei Borderlands durchaus in der Videospielvorlage brutal ist, aber halt eben auf so eine übertriebene und sehr cartoonhafte Art und Weise. Deswegen würde ich sagen, es passt eher nicht so zu der Gewaltästhetik eines Eli Roth. Aus diesem Grund war ich schon ein bisschen überrascht, dass er diesen Film dreht. Wobei man ja jetzt auch die Frage in den Raum werfen muss, hat er den Film überhaupt richtig gedreht oder durchgängig gedreht? Ich weiß gar nicht, wie sehr bist du vertraut mit der Hintergrundgeschichte von Borderlands, dem Film?
Also sehr gut vertraut, weil du es mir erzählt hast.
Oh.
Ja, und ich habe selber heute noch so ein bisschen was nachgeguckt. Ja, willst du was sagen? Soll ich was sagen?
Nein, also bitte, also es ist immer besser, wenn jemand mit einer schönen Stimme was sagt als ich. Deswegen kannst du uns gerne mal aufklären. Ach, bitte.
Jetzt hör mal, ja.
Also, Nee, aber bitte, klär uns mal bitte alle auf, weil ich schicke voraus, die Hintergrundgeschichte und die Entstehungsgeschichte von Borderlands, der Film, ist vielleicht spannender und interessanter und vielseitiger als der Film an sich.
Also, was ich heute gelesen habe, war, dass der bereits 2015 angekündigt wurde. Und ich weiß gar nicht genau, wann die Dreharbeiten begonnen haben, jetzt offiziell, aber auf jeden Fall ist es ein paar Jahre her. Hast du irgendwie ein Datum ungefähr?
Also ich habe kein Datum genau. Ich kann dir nur so sagen, dass die Dreharbeiten wurden offiziell 2021 abgeschlossen. Okay. Das lässt darauf schließen, dass sie 2019, allerspätestens 2020 angefangen
haben. Ich habe auch auf jeden Fall gelesen, dass das Projekt auch sehr lange Zeit rumgereicht wurde. Und es gab insgesamt 7 Drehbuchautoren, die an dem Teil geschrieben haben. Also ja, wurde das wahrscheinlich auch nochmal ziemlich oft alles umgeschmissen, verändert. Dann hat man den Film ja dann wahrscheinlich 2019, 2020 abgedreht. Und er sollte dann halt in die Post-Production gehen. Und irgendwie da hat man dann ja entschieden, dass man ihn doch statt R-Rated dann PG-13 machen möchte. Und da muss man ja eben ganz viele Nachdrehs machen, weil man ja den Film eben wie einen R-Rated-Film abgedreht hat und da auch sehr viele Köpfe abgetrennt wurden, Füße abgetrennt wurden. Also der war wohl sehr blutig, was ja auch irgendwie für so einen Eli Roth Sinn ergibt, ne? Wenn er eben auch so ein Horrorfilm-Regisseur ist. Ja, und dann wollte Eli Roth aber auch nicht mehr die Nachdrehs halt begutachten quasi als Regisseur. Er hat ja dann auch Thanksgiving gemacht. Also er war schon längst bei einem nächsten Projekt dran, ne? Und dann haben die halt diesen Tim Miller als Regisseur angeheuert, der die Nachdrehs dann ja beaufsichtigt hat quasi. Und er, also das Ganze war halt super aufwendig, weil man sehr viel scheinbar nachgedreht hat.
Man muss halt sagen, dass Tim Miller eine sehr interessante Person ist, weil er hat nicht nur den ersten Deadpool gedreht, der ist auch so mit der Initiator von Love, Death and Robots.
Ach krass.
Wem das was sagt. Also das ist ein durchaus auch ein fähiger Mann. Er hat auch den letzten Terminator-Film gedreht. Und ich möchte jetzt sagen, wenn wir gleich irgendwie über Borderlands schimpfen, das liegt nicht an Tim Miller, weil ich glaube, Tim Miller auch nur der, ja, der Gehilfe war, der letztlich nur das gemacht hat, was das Studio verlangt hat. Denn ich glaube, dass wenn Tim Miller wirklich auch kreative Entscheidungen gehabt hätte, sähe der Film vermutlich dann doch ein bisschen anders aus. Und was ich noch interessant finde, dass unter diesen 7 Drehbuchautoren wird nur einer genannt im Abspann, glaube ich, neben Eli Roth. Das ist ein gewisser Joe Crombie, aber diesen Joe Crombie gibt es gar nicht. Joe Crombie ist ein Pseudonym für Craig Mazin, der aktuell auch arbeitet an der 2. Staffel von The Last of Us, hat schon bei der 1. mitgearbeitet und war auch das Mastermind hinter dieser sehr erfolgreichen und sehr guten Miniserie von HBO, Chernobyl. Also jemand, der auch wirklich was kann. Und wenn der halt schon seinen Namen zurückzieht, weil er mit dem Endprodukt nicht zufrieden ist, dann ja, sollten die Alarmglocken klingeln. Wobei man ja auch sagen muss, wenn man weiß grob, was Borderlands ist und worum es geht, erwartet, glaube ich, niemand einen tiefgründigen Film, sondern wirklich mehr einen, ja, Spaß-Blockbuster. Jetzt frage ich dich mal ganz direkt, liebe Melanie, hattest du Spaß bei Nein. Borderlands? Gut, das war unsere Besprechung zum Borderlands-Film.
Nee, ich finde halt wirklich, also, ne, ich habe es ja gerade gesagt, ich verstehe halt, also ich kann mir denken, warum man ihn jetzt plötzlich PG-13 machen wollte. Weil ich glaube, man hatte schon quasi gesehen, was für einen Film man da vor sich hatte. Und war sich sicher, dass man eben auch nochmal R-Rated auf gar keinen Fall viel einspielen wird. Ist jetzt so meine Vermutung, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, ich glaube, das war allein schon eine richtig schlechte Entscheidung. Weil es A, nicht zu den Spielen passt, zumindest was ich jetzt gelesen habe, sind das ja eben auch sehr blutige Spiele, ne, eben sehr gewaltvolle Spiele. Und B, die Action wäre ja vielleicht wenigstens ein bisschen unterhaltsamer gewesen, wenn sie auch ein wenig blutiger gewesen wäre, oder?
Also ich würde das jetzt, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, wenn von diesem Film ein R-Rated Cut existiert, und es wurden ja anscheinend wirklich, das hat ja so ein Stunt-Koordinator ausgepackt, wirklich auch brutale Szenen gedreht von Eli Roth. Es kann also möglich sein, dass dieser Film irgendwann mal im Heimkino als R-Rated-Fassung erscheint. Ich wage aber zu bezweifeln, dass ihm Gewalt wirklich hilft.
Ja, weil das Drehbuch ist ja schon, ne, der Plot ist ja schon, die Charaktere. Ich meine, das ist natürlich. Jetzt mehr Blut wird das natürlich nicht fixen, aber jetzt mein Gedanke ist halt, dass wenigstens so ein bisschen, wenn du meintest ja gerade auch, dass es so ein Spaß-Blockbuster sein sollte, ne, dass du wenigstens da, was die Action-Sequenzen angeht, wenigstens dann das hast, also dass du wirklich mal so ein bisschen mehr quasi was Tolleres da bekommst, dass du dann wenigstens am Ende des Tages sagen kannst, okay, der Film war voll Banane, aber ich hatte ein paar coole Action-Szenen drin, die dann auch so ein bisschen Gore hatten.
Ja, also ich glaube, dass dem Film hätte so eine Art Action gut gestanden, wie jetzt aktuell bei Deadpool und Wolverine. Ja. Also schon blutig, aber halt auch so übertrieben, dass du es nicht ernst nehmen kannst und auch nicht und auch ohne eine gewisse Intensität. Also mal so als Vergleich, jetzt wo wir das aufgenommen haben, haben wir beide den neuen Alien geguckt und der ist ja auch blutig, aber der ist halt auch intensiv. Da ist die Gewalt ja auch unangenehm. Mhm. Aber im Gegensatz dazu würde ich jetzt sagen, so die Gewalt in einem Deadpool und Wolverine ist halt schon blutig, aber nicht unangenehm. Das ist schon eine andere Art der Filmgewalt. Und das hätte Borderlands wahrscheinlich schon gepasst. Aber ich will dir ehrlich sein, ich glaube, in diesem Film müssten sie ganz, ganz viel verändern, dass daraus noch ein guter Film entsteht. Denn also man kann es ja ganz offen sagen, also wir haben ja nicht alleine geguckt, wir waren ja noch Kollegen dabei und ich habe selten erlebt, dass das Kino unisono so einer Meinung war. Dieser Film ist halt aus meiner Sicht in ganz, ganz vielen Dingen einfach komplett gescheitert. Und ich weiß auch gar nicht, ob sich da so viel geändert hätte, wenn jetzt nicht Tim Miller noch diese Nachdrehs gemacht hätte. Und was ich traurig finde, alleine auf dem Papier hat dieser Film so viele Sachen, die mich neugierig machen. Alleine, du hast eine bunte Science-Fiction-Action-Comedy und die Hauptrolle spielt Cate Blanchett. Mhm. Das alleine ist halt schon so, ich sage, oh, okay. Also Cate Blanchett ist eine grandiose Schauspielerin, die ich aber mehr so aus ernsteren Filmen kenne, die natürlich auch mal hier und da auch mal andere Sachen gedreht hat, klar. Aber normalerweise ist Cate Blanchett immer mehr Blue Jasmine oder Tar. Und natürlich für viele auch Galadriel aus den Herr der Ringe-Film, aber auf gar keinen Fall würde ich Cate Blanchett mit einer Videospielverfilmung in Verbindung bringen. Und das macht den Film auf dem Papier echt interessant. Hm. Was er dann aber daraus macht, ne?
Ja, weil der Cast ist ja gar nicht so schlecht, ne? Also.
Der Cast ist hochgradig interessant, wirklich. Also ich kann mal kurz aufzählen. Wir haben Cate Blanchett, wir haben Kevin Hart, wir haben Jamie Lee Curtis, wir haben diesen Florian Montianu, wir haben Jack Black als die Stimme von Claptrap, das ist so ein kleiner Roboter, und wir haben diese Ariana Greenblatt, die ich unter anderem aus Barbie oder auch Love and Monsters kenne, und wir haben noch Edgar Ramirez, wir haben noch Gina Gershon, wir haben noch den Komiker Bobby Lee in der kleinen Rolle. Also, wie gesagt, alleine, wenn man das liest auf dem Papier, klingt das nicht uninteressant, bis man dann bemerkt hat, das Papier war dann vermutlich dann doch Klopapier. Aber meine Liebe, jetzt haben wir schon gesagt, wie wir den Film fanden und wir werden jetzt gleich noch ein bisschen genauer ins Detail gehen, warum wir ihn nicht gut fanden. Jetzt gibt es aber vermutlich da draußen Leute, die jetzt sich fragen, okay, ich höre euch jetzt seit knapp 13 Minuten zu und ich habe immer noch keine Ahnung, worüber genau redet ihr. Ja, der Film heißt Borderlands, ist eine Videospielverfilmung und Melanie, kannst du uns eben grob sagen, worum es geht?
Ein Einsatz.
Yeah.
Also, die Schatzjägerin Lilith kehrt unfreiwillig auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück und geht eine Allianz mit einem Team von Außenseitern ein. Dazu gehören unter anderem ein ehemaliger Soldat, eine abgeklärte Wissenschaftlerin und ein Roboter, der immer alles besser weiß. Gemeinsam kämpfen sie gegen außerirdische Monster und gefährliche Banditen, um ein verschwundenes Mädchen zu finden, das den Schlüssel zu unvorstellbarer Macht besitzt. Also, ich finde diese Inhaltsangabe irgendwie sehr generisch.
Ja, aber passt da zum Film.
Ja, sagen, ne? Also du liest das schon, denkst so, okay, habe ich schon irgendwie 10-mal gehört.
Ja, ja. Als der Film angefangen hat, und wir wussten ja ungefähr schon, was uns erwartet, weil die Vorabstimmen aus den USA ja, wie gesagt, wirklich desaströs waren. Dieser Film fängt an und ich glaube, das Erste, was ich gedacht habe, nach ungefähr so 10, 20 Sekunden, ich habe das gedacht, was mein erstes Blind Date damals zu mir gesagt hat.
Okay.
Gott, bist du hässlich. dieser gesamte Film ist einfach pottenhässlich. Und sie versuchen, glaube ich, schon diese Stilistik der Vorlage einzufangen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt ein Spiel spielst oder einen Film guckst. Dieser Film ist, ja, ich bleib dabei, er ist einfach pottenhässlich. Oder siehst du das anders?
Also, ich kann ja gerne nochmal den Vergleich ziehen. Ich habe, das war gestern, habe ich morgens Borderlands gesehen. Und dann habe ich abends Alien Romulus gesehen. Und das ist einfach nur krass. das ist wirklich einfach nur der Wahnsinn, wenn du so einen Romulus siehst, der einfach wunderschön ist. Das ist, der sieht unfassbar geil aus. Und dann hast du Borderlands, wo einfach alles gefühlt nur CGI ist. Wo du es auch so, so deutlich siehst, dass es CGI ist. Hm. Also das ist so, also es sieht einfach nicht gut aus. Ich finde es halt ehrlich hässlich vom Look. Und es ist halt einfach nur ultra gekünstelt. Also
total. Was mich am meisten irritiert hat, es gab ganz oft Szenen, wo ich immer das Gefühl habe, ja, auf dem Bild sehen wir jetzt gerade Kevin Hart, Kate Blanchett und Jamie Lee Curtis so nebeneinander stehen, aber es wirkt trotzdem so, als ob die alle einzeln aufgenommen wurden.
Ja, also nee, also ich finde wirklich, das ist für mich wirklich mit der hässlichste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
Ja, doch. Und also ich habe so Stimmen gehört, die meinten, die Kostüme sehen auch immer aus wie Cosplay. Und das stimmt. Das finde ich aber gar nicht so wild, weil das passt irgendwie. Es geht so mehr um das Ganze drumherum, diese ganze Welt. Du hast halt, wie gesagt, kein einziges Mal das Gefühl, dass du wirklich was Echtes siehst, außer halt diese Schauspielerin. Selbst, also zum Beispiel die Perücke, die Kate Blanchett trägt, die passt die eigentlich gar nicht. Aber das fand ich irgendwie doch fast ganz charmant. Auch dieses, wir umarmen einfach diese Unsinnigkeit der Vorlage, das fand ich toll. Aber du musst es halt schon in einer Welt spielen lassen, die an für sich auch authentisch wirkt, in ihrem eigenen Kontext, ja, in ihrer eigenen Logik. Und das passiert hier null. Das wirkt wirklich so, als ob jemand versucht hätte, eine Zwischensequenz aus einem Videospiel nachzuspielen. So wirkte das auf mich.
Ja. Nee, also ich fand das Kostümdesign noch okay. Das war für mich jetzt so einer der Punkte, die ich noch, wenn überhaupt, positiv ein bisschen rausstellen würde. Also es ist halt wirklich okay, so für mich. Hm. Und auch manches Set-Design ist okay. Aber dann gibt's halt, also es gibt so ein paar Innenräume, aber alles andere ist halt so, nee. Also wirklich, nee.
Also das passt perfekt, weil dieses, nee. Nee, das ist, so habe ich mich halt wirklich durchgängig 100 Minuten gefühlt, als ich diesen Film geguckt habe. Und alleine, wenn du halt überlegst, was da auch für Talente vor der Kamera wirklich verbraucht werden. Weil, wie gesagt, Kate Blanchett ist eine tolle Schauspielerin. Jamie Lee Curtis ist eine tolle Schauspielerin. Aber ich weiß, dieser Begriff ist überstrapaziert. Aber ich habe oft dieses Fremdscham, dieses Cringe-Gefühl gehabt. Vor allem immer dann, wenn Kate Blanchett gezwungen wurde, auf cool zu machen. Das war wirklich ganz oft sehr, sehr schlimm und schwer auszuhalten. Weil ich habe nichts gegen coole Figuren, aber diese Lilith, die war nur cool, nicht mehr. Das hat nichts gebracht für mich.
Ja, also wenn du, das ist ja auch, weißt du, ich meine, man muss ja wirklich noch sagen, von all den Charakteren ist sie ja tatsächlich die einzige Figur, die so ein bisschen Hintergrund bekommt. Also sie bekommt ja wirklich noch den am meisten vom an Hintergrund. Der Rest ist ja wirklich komplett blass. Aber sogar das, was wir von Hintergrund von ihr bekommen, ist einfach so, es ist so einfach so schlecht geschrieben. Und dann versucht man da noch irgendwie so eine Rückblende auch einzubauen, die für mich auch komplett unrelevant ist irgendwie so. Also das hätte man gar nicht gebraucht irgendwie so. Also ja. Nee, ich finde diesen ganzen Twister auch am Ende, das ist so, es ist so generisch, es ist so unspektakulär und so uninspiriert. Es fühlt sich wirklich an, richtig hingeklatscht, so jemand, der schreibt gerade so sein erstes Drehbuch gefühlt, so weißt du, dann würde sowas bei dir rauskommen.
Was ich halt auch wirklich krass finde, ich habe hier den Cast gelobt. Und Kate Blanchett kann alles spielen. Aber wir haben dann eben das andere Problem. Und ich möchte jetzt nicht auf Kevin Hart draufhauen. Ich habe nichts gegen Kevin Hart. Ich finde den je nach Film mal okay, mal nervtötend, mal überzeugend. Aber hattest du oder konntest du abnehmen, dass Kevin Hart ein total tapferer und total waffenerprobter Soldat ist?
Also es wird behauptet. Also das Ding ist, Kevin Hart ist so egal in diesem Film. Das tut mir halt so ein bisschen leid, weil, also ich mag ihn, glaube ich, eigentlich, aber der ist auch so, er ist für mich so weggeschmissen hier, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass seine Figur so ein bisschen mehr eigentlich auch Hintergrund hatte. Das wurde so ein bisschen angedeutet, aber das haben die ja gar nicht genutzt.
Ja, sowieso. Also der Film fängt an, dass er halt diese Tiny Tina rettet. Und ich hatte irgendwie das Gefühl am Anfang des Films, dass irgendjemand im Schnittraum irgendwie 5 Minuten weggeschnitten hatte. Weil es wirkte so, also ich habe nichts dagegen, wenn ich in eine Handlung reingeworfen werde, aber es wirkte irgendwie, als ob da wirklich 5 Minuten fehlen. Weil dann kommt da dieser Krieg, es ist so ein Psycho, so ein maskierter Typ in der Axt, der gefährlich ist, aber irgendwie Tina total toll findet und dann wird gesagt, das sind Brüder und Schwester, aber sind sie gar nicht, aber es wird nie richtig erklärt. Und ich bin ja dafür, dass einem nicht alles erklärt wird. Ja, aber dieser Film ist halt so stellenweise auf eine sehr nervtötende Art und Weise absurd und seltsam, dass ich irgendwann nur da saß und dachte, Leute, ist es mir im Prinzip alles egal, aber was ich jetzt echt abfeiern würde, ist, wenn wir mal langsam zum Abspann kommen würden.
Ich mochte den Anfang auch wirklich gar nicht. Also ich mochte den überhaupt nicht. Also erstmal gibt es ja so, ne, so das typische, so man wird gerade in eine Handlung eingeführt, man kriegt irgendwie gerade die Welt erklärt, ne, dann mit Hilfe von Cate Blanchett, so. Was sie ja immer sehr gut kann, so eine Welt erklären, zu Beginn. Aber was ich hier richtig schlimm fand, war eigentlich so dann, ab da, wo quasi Kevin Hart dann einsetzt, wo wir Tiny Tina sehen, es ist halt so, also da fängt es auch schon an, dass angefangen wird, die ganze Zeit unlustige Witze zu gerissen, also gerissen, nee, dass unlustige Witze gerissen werden, permanent am Stück. Ja. Dann ist das Ganze auch noch so richtig überstürzt. Also ich stimme dir total zu. Ich hatte auch das Gefühl, dass hier irgendwas fehlt, weil du wirst so komplett reingeworfen, aber es fühlt sich nicht wie so ein, es ist kein positiver Aspekt, dass du so komplett reingeworfen bist. Eigentlich ist es fast schon überfordernd. Und dann hast du auch schon so die erste Action und die ist für mich einfach auch viel zu zerschnitten. Das Ganze ist für mich irgendwie auch total, also es war für mich sehr anstrengend zu gucken. Und es gibt so gar keine Atempause irgendwie, so dass du mal irgendwie einen Moment hast, dich irgendwie zu sammeln oder sowas. Oder hier, wie gesagt, auch irgendwas erklärt zu bekommen. Und was ich ja eh auch richtig genial fand, dieser Charakter, dieser Krieg, ist für mich auch so, ich frage mich die ganze Zeit, warum er da ist. Weil das ist für mich so eine Figur, die hätte man einfach ohne Probleme rausschreiben können und es hätte gar keinen Unterschied gemacht. Der ist für mich so unrelevant in diesem Film. Der sagt ja auch nur 5-mal was. Also, wenn überhaupt 5-mal, der hat vielleicht 4 Lines oder so.
Ja, also ich muss auch sagen, die meisten Dialoge, die dann kommen, sind auch so diese typischen Expositionssachen, die man dann bekommt. Der Schurke, gespielt von Edgar Ramirez, kommt am Anfang, dann vergisst der Film, dass er einen Schurken hat und er hätte auch, glaube ich, gar keinen gebraucht. Und am Ende kommt er nochmal zurück und ich muss sagen, Edgar Ramirez hat früher mal einen richtig tollen Film gespielt. Mittlerweile, jedes Mal, wenn ich sehe, dass der Typ spielt mit, ist es für mich ein Anzeichen, dass der wieder so eine, wie bei Borderlands, so eine 0815 vergessenswerte Rolle spielt. Also ob es jetzt hier The Last Days of American Crime auf Netflix oder dieses total unsägliche Point Break Remake ist, dieser Mensch tut mir wirklich leid. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der freiwillig die ganze Zeit in solchen Sachen mitspielt. Aber gut, wir mussten es ansehen, das heißt, jetzt leiden wir beide. Ja.
Oh Gott, ich fand den so wirklich, also ich glaube, da fand ich ehrlich den Bösewichtemann da mal besser.
Okay, das ist okay. Aber der Wettkampf Borderlands bei einem Web, das heben wir uns für den Schluss auf, weil das wird
aber spannend. Ich finde, wir müssen da noch was auch reintun. Mir ist nämlich noch ein Film aufgefallen, der theoretisch so ein bisschen damit mit eingereiht werden könnte. Und zwar Rebel Moon Part 2. Den gab es ja auch
okay,
noch.
Okay, ja.
Ich meine, ist natürlich kein Kinofilm, stimmt. Ist ein Streamer, aber so vom Vibe.
Ja, ich meine, ich gehöre ja zu den Glücklichen, die den ersten Teil von Rebel Moon im Kino gesehen haben. Ja, ich bin. Und ich mag ja den, also was heißt mögen? Ich finde Rebel Moon Teil 1 in der Kinofassung ja nicht so schlimm, wie er von vielen gemacht wird. Aber ja, stimmt, die hätte man auch noch da mit reinwerfen können, ja. Okay, also das wird ein interessanter Wettkampf gleich. Ja. Das wird ein interessanter Wettkampf. Eine Sache müssen wir aber auch noch ansprechen, und zwar gibt es ja diesen Roboter Claptrap, der in den Spielen, das ist so ein bisschen wie das Maskottchen der Spiele, und alle Leute, die ich in meinem Kartenkreis kenne, die Borderlands spielen, lieben Claptrap. Also der muss in den Spielen wirklich total beliebt sein. In Borderlands ist er natürlich animiert, und das kann man sagen, auch okay animiert, also das, da geben sich keine Blöße. Und im Original wird er gesprochen von Jack Black. Wir haben den Film in der deutschen Fassung gesehen und da spricht ihn der Komiker Kristall. Ich kenne Kristall nicht persönlich, aber ich kenne halt so ein paar seiner Stand-Ups und hab nichts gegen den Mann. Ich finde den als Stand-Upper okay. Also wie gesagt, ich bin da relativ leidenschaftslos und ich würde ihn in der Hinsicht verteidigen, dass ich sage, der macht hier auch nur seinen Job. Und dass das unglaublich scheiße ist und unlustig, liegt nicht an ihm, sondern einfach am Source Material. Ja. Und ich habe mir gerade eben zur Vorbereitung, soweit es ging, Promotion angeguckt aus den USA, wo du halt eben auch Jack Black hörst. Und ich will ganz ehrlich sein, ich bin fast froh, dass ich Kristall gehört habe, weil mich Jack Black wirklich in diesen, lass es 5-6 Minuten sein, die ich da gesehen habe jetzt, wirklich mehr genervt hat als Kristall.
Und das muss man erstmal schaffen.
Ja, also dieser Claptrap ist halt wirklich, der kommt an und am Anfang dachte ich mir so, ja okay, ich find's jetzt nicht so schlimm. Und nach 10 Minuten habe ich mir nur gewünscht, dass dieses Scheißding explodiert.
Wirklich, dieser Roboter wäre für mich ein Grund gewesen, den Film frühzeitig zu verlassen. Also ich fand den wirklich, und das ist für mich auch wirklich einer der schlimmsten Punkte an dem Film, dass dieser Roboter und auch ein bisschen Tiny Tina, weil ich die auch echt nicht mochte. Aber das, also, weißt du, es bringt auch nichts, wenn der Film selber darüber scherzt, dass er so nervig ist. Weil es ist wirklich nicht auszuhalten. Und vor allem, das Schlimme ist ja auch noch, dass er so viele Lines bekommt. Er bekommt so viele Lines, also die bauen wirklich so viel auf dem auf, so was auch den Humor angeht. Es ist halt wirklich, es ist so ein Trauerspiel. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe vielleicht mal an ein oder zwei Stellen so einen kleinen Mini-Lacher gehört im Publikum. Aber ich habe wirklich kein einziges Mal gelacht. Nicht mal das Verlangen gehabt.
Wir haben ihn ja zusammengeguckt und ich kann mich auch nicht erinnern, dass auch nur ansatzweise irgendjemand mal gelacht hätte, wirklich groß. Nee, auf gar keinen Fall. Und was man auch noch sagen muss, das ist ja das Absurde an dem Film. Auf der einen Seite versucht er ständig, sich nicht ernst zu nehmen und lustig zu sein und übertreibt maßlos. Und wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen über die Action reden, das hast du ja gerade eben schon getan, aber da habe ich auch noch ein paar Punkte. Aber dann gibt es halt wirklich Momente in diesem Film, da will der mir wirklich weismachen, oh, jetzt kommt eine Szene, die ist total dramatisch und total spannend.
Oh, es ist so,
wenn es natürlich
unangenehm
dazu kommt, dass einer der Figuren, der vorher unantastbar war, sich für das Team versucht, in Anführungszeichen, zu opfern.
Oh,
und dann versucht der Film mir wirklich klarzumachen, du, das ist jetzt übrigens sehr gefühlvoll und du musst jetzt da emotional involviert sein. Ich denke mir, nein.
Das ist ganz für ehrlich, mich wie in Rebel Moon.
Ja?
Ja.
Ich versuche gerade Rebel Moon Revue passieren zu lassen. Das fällt mir gerade echt schwer.
Nee, weil
Teil 2 ist doch da, wo sie das Feld bestellt.
Nee, also das ist für mich so ein bisschen dasselbe, weil die Charaktere in Borderlands sind ja so egal, ne? Und dann passiert halt etwas mit ihnen, mit den Charakteren, aber es ist ja egal, ne? Und der Film spielt es aber so richtig dramatisch auf. Und genau dasselbe war auch in Rebel Moon, vor allem auch in Part 2, wo du da wirklich so sitzt und dir denkst, ey, es könnte mir nicht egaler sein.
Ja, und vor allem dann versucht der Film dir wirklich weiszumachen, ja, diese eine Figur, die ist jetzt gestorben für das Team und du weißt halt instant, nee, ist er nicht. Und dann so, oh, guck mal, er hat überlebt, ist das nicht toll? Ja, Wahnsinn, das überrascht mich so gar nicht. Und dann ganz zum Schluss, wenn die andere Heldengruppe in Bedrängnis ist und alles scheint verloren, wer taucht da wohl auf? Guck mal, die eine Heldenfigur, die fast gestorben wäre, ja, ist mir scheißegal. Können wir bitte mal zum Abspann kommen? Ich will meinen Bus noch erwischen. Es ist, ja, also das ist, dieser ganze Film ist gescheitert. Und ich meine, wir haben schon so viele gescheiterte Filme hier besprochen und auch gesehen. Aber irgendwie ist Borderlands auf so vielen Ebenen gescheitert, weil du auch irgendwie merkst, sie versuchen irgendwie alles und schaffen dabei halt gar nicht. Also wie gesagt, sie versuchen komisch zu sein, sie sind nicht komisch. Sie versuchen emotional zu sein, sie sind nicht emotional. Sie versuchen eine wilde Welt aufzuzeigen, sie ist aber nicht wirklich wild. Es ist
auch nicht cool.
Es ist fast schon faszinierend. Also ja, genau. Also ich finde Borderlands in seinem Scheitern, ähnlich wie Madame Web, fast schon faszinierend.
Du hast übrigens noch eine meiner Lieblingsszenen vergessen.
Welche von den 3 Milliarden Lieblingsszenen, die du hast, habe ich vergessen?
Ich muss jetzt ein bisschen umschreiben, weil es könnte ja ein Spoiler sein. wo eine Figur sich plötzlich dazu entscheidet, die Seiten zu wechseln.
Oh ja, ja, das war, man muss dazu sagen, das ist auch keine wirklich große Figur, das ist so eine Figur, so, ich würde sagen, Ersatzspieler Mittelfeld, so würde ich es beschreiben, ja. Also das ist eine Figur, die hat eine Screentime davor gehabt von 3 Minuten, 4 Minuten.
Wenn überhaupt.
Und wurde auch wirklich so ganz klar als böse.
Ich fand auch wirklich als böse, weißt du, so, also so, ne?
Genau. Also man kennt ja so Figuren, wo man immer noch so ein bisschen das Gefühl hat, so, okay, da steckt doch ein bisschen was Gutes hinter, aber dann diese Figur ist einfach nur instant böse. Und dann auch wirklich so aus dem Nichts so, ja, ich helfe euch jetzt. Warum? Egal.
Ja, so richtig so, stopp. Das will ich nicht.
Sag mal, ist heute Montag? Heute ist Montag, oder? Ach verdammt, montags bin ich doch immer gut. Scheiße.
Ich hoffe sehr, dass es jetzt so komisch wirkt, weil die eine Szene rausgeschnitten haben. Und nicht, dass da wirklich jemand saß und sich gedacht hat, das können wir bringen.
Ja. Also da kann ich sogar vorstellen, dass da vielleicht noch 1, 2 Szenen sind, die rausgekattet worden sind, die das vielleicht ein bisschen erklären. Ja, aber
das trotzdem, kann ja nicht
da gebe
sein.
Ich dir recht, dieser Moment ist wirklich, also da hätte selbst Zack Snyder gesagt, so, boah Leute, da fehlt mir ein bisschen die Tiefe.
Nee, also das kannst du halt einfach keinem erzählen. Das ist so aus dem Nichts gegriffen. Also das war wirklich der Moment, wo ich da saß und da wollte ich am liebsten so laut sagen, das kann nicht sein. Und da hätte ich den Saal verlassen. Aber es war klar, dass schon das Ende kommt. Also.
Ja gut, das muss man sagen, das hätte sich auch nicht mehr gelohnt, weil ich glaube, da kamen noch 6 Minuten, aber der Film auch.
Ja, aber oh mein Gott, auch die 6 Minuten waren zu viel.
Ja, kleine Anekdote, wie gesagt, wir haben den zusammen geguckt und ich bin ja so wie alle anderen auch konditioniert durch die Marvel-Filme, dass ich immer noch so sitzen bleibe und warte, ob vielleicht so während des Abspanns noch was kommt, und dann kam halt noch was und dann, das Lustige war, Melanie und ich so, boah, ja, warten wir noch, und dann kommt da diese Mid-Credit-Scene, die, Achtung, Spoiler, einfach nur daraus besteht, dass Claptrap da auch ein paar Scherze macht.
Scherze.
Und wirklich, wir sehen wirklich nur, dass Claptrap da alleine steht und wirklich, wir beide waren so schnell aus diesem Kinosaal raus, das glaubt ihr gar nicht.
Ich hätte wirklich was kaputt gemacht, wirklich. Das war zum Schutz des Kinos.
Ja, eine Sache, die wir noch, also die ich doch gerne bereden möchte, du hast ja schon die Action erwähnt und der Film ist durchaus actionreich, also da passiert eigentlich immer irgendwas.
Ja.
Und ich bin ja auch wirklich ein Fan von Action und du hast ja jetzt gerade bei deinem YouTube-Kanal Mandy Kali, guckst dir gerade die Stopp-Langsam-Filme zum ersten Mal an.
Oh Mann.
Und ich wage mal zu prognostizieren, dass Borderlands in Sachen Action nicht mit Stopp-Langsam mithalten kann. Auf gar keinen Fall. Ich fand diese Action-Sequenzen furchtbar. Es gibt diese eine Sequenz, da kämpfen die in so einem in so einem Lager mit lauter Kisten und das ist so zerschnitten und jeder dieser Figuren, die ist klar, da wird keiner sterben und die schießen einfach und dann fallen Leute um. Das ist so wirr geschnitten, dass es Momente gab, wo ich wirklich dachte, warte mal, Lilith, wie kam die denn jetzt in diese Kiste? Warum ist die überhaupt in dieser Kiste? Also mir wurde dann gesagt, man sieht wohl, wie sie in diese Kiste reinsteigt, aber ich habe das nicht mit. Genau. Und es ist also, keiner hat, glaube ich, erwartet, dass der Film von der Action her ein Niveau hat, wie jetzt zum Beispiel die letzten John Wick-Filme. Hat keiner erwartet. Aber mein Gott, das war mit einer der schlechtesten montierten Action-Szenen, die ich seit langer Zeit auf der Leinwand gesehen habe.
Also da funktioniert auch wieder Rebel Moon besser.
Ja, doch. Also ja. Ich habe ja jetzt den Director's Cut gesehen, zumindest den ersten Teil, den ich jetzt wirklich auch nicht so geil finde, aber da ist die Action schon echt besser, weil die hat zumindest noch so ein bisschen eine Art von Energie. Aber hier siehst du zwar, dass die ganze Zeit ballern. Genau. Zeitlupe macht ja alles besser. Nachdem ich gesehen habe, wie Zack Snyder mir zeigt, wie man in Zeitlupe ein Feld bestellt, weiß ich einfach, super, Zeitlupe ist das Beste, was es gibt. Wenn Borderlands Zeitlupe gehabt hätte, 8 von 10, ich sag's dir ganz gut rein.
Oh mein Gott.
Also, dieser Film ist actiontechnisch auch wirklich, es passiert immer irgendwas, aber es ist keine Action, die mich zumindest mitreißt. Und ich saß ja direkt neben dir, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass du mitgegangen bist.
Oh mein Gott, ich saß da wirklich, also das ist für mich halt so das Problem gewesen. Es war mir halt wirklich auch viel zu zerschnitten und es war mir dann halt auch einfach zu anstrengend zu gucken. So. Und ich finde, man merkt halt so gut den Unterschied, wenn etwas also es ist ja nicht schlimm, wenn eine Szene hektischer gefilmt ist oder sowas, ne? Da nehme ich jetzt auch gerne wieder Stirb langsam 3 als Beispiel. John McTiernan hat ja auch so eine immer so eine sehr dynamische Art, auch Action-Sequenzen zu filmen. Aber du weißt immerhin meistens immer noch, was abgeht. Und es ist auch nicht so nervig, sich anzuschauen. Du guckst gerne natürlich hin, ne? Und hier ist es halt einfach so, also es ist halt einfach auch an mir vorbeigerauscht. So, weißt du, ich war einfach nur so, ja, okay, gut.
Und was ich halt auch echt schade finde, und das weiß ich halt von der Vorlage, ich weiß aus den Videospielen, eine der ganz geilen Sachen an diesen Spielen ist, dass es wohl unglaublich viele Waffen gibt, die sehr verschieden sind. Also du kannst dir, glaube ich, da auch diese Waffen selbst zusammenstellen. Wie gesagt, liebe Fans, wenn ich was Falsches erzähle, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber wenn ich so beim Kumpel Andreas, der wirklich großer Fan ist, so über die Schulter schaue, wenn der das zockt, dann schießt der da nicht mit Projektilen, sondern dann schießt der mit irgendwelchen elektrisch aufgeladenen Gummibumerang-Geschossen, die dann explodieren in giftigen Nebel oder so. Und das hat halt Borderlands der Film nicht.
Nee.
Die schießen halt alle vermutlich mit Projektilen und Tiny Tina wirft mit explosiven Teddybären. Und das war es dann auch. Also da muss ich auch sagen, sind sie schon sehr weit weg von der Vorlage und bieten halt wirklich auch nur das Nötigste. Und ja, es ist ein Trauerspiel, dieser Film. Leider.
Es fühlt sich halt einfach hingeklatscht an.
Ja, und wenn man bedenkt, dass der Film jetzt seit knapp 3-4 Jahren eigentlich in der Mache ist, hätte man eigentlich gedacht, dass der nicht so hingeklatscht wirkt. Aber der wirkt wirklich so wie, ja komm, ist fertig hier, bam, hast du.
Ne? Was ich auch noch erstaunlich finde, ich glaube, was man eigentlich auch noch ein bisschen positiv herausstellen könnte, ist, dass der eigentlich ein gutes Pacing hat. Also der geht...
Er hat keine
Länge. Genau, ja. Genau. Er geht aber ja auch nur 1 Stunde 40 irgendwas. Und also das könnte man jetzt so sagen, ne? Also an sich... ist das ein schneller, in Anführungsstrichen, Spaß. Nur das Problem ist, du musst halt Spaß haben. Und für mich war sogar diese 1 Stunde 40 irgendwas Minuten-Film auch einfach zu viel. Also ich wollte halt auch nicht weiterschauen. Also es war für mich wirklich einfach nur so, er hätte von mir aus noch früher zu Ende sein können. Weil er fühlte sich trotzdem eigentlich irgendwie lang an.
Ja, also das muss ich sagen, ich fand ihn... Er fühlte sich bei mir nicht lang an, aber es gab so ein paar Momente, wo ich immer so dachte, okay, jetzt ist einfach so das Maß voll, jetzt ist mir klar, es wird nicht besser werden, höchstens schlimmer. Ja. Ich bin ja auch jemand, der, wenn ich Figuren nervig finde, dann habe ich auch immer ein Problem mit dem Film. Und gerade Tiny Tina fand ich halt irgendwann nur noch wirklich todesnervig. Es gibt diese eine Sequenz, du magst dich erinnern, wo sie durch diese Gegend fahren, wo überall dieser grüne Rauch ist und man sagt ihr mehrfach, bitte mach das Fenster zu und sie macht's aber nicht zu. Und dann, warum auch immer, pisst denen ein Monster ins Auto. Und das war, ich habe keine Ahnung, aber es wird nicht erklärt, das passiert einfach. Und da war mir schon klar, okay, nee, ich glaube, dass ab hier an geht's nicht weiter aufwärts, sondern eher runter. Und ja, solche Szenen gab es viele. Aber, und das ist vielleicht das eine positivsten Sachen, die ich dem Film vorhalten kann, ich fand ihn in der Hinsicht halt niemals langweilig. Und ich habe auch niemals wirklich Längen gespürt. Macht es den Film dadurch gut?
Nein, ganz und gar nicht.
Aber er ist, also überleg dir mal bitte, wenn das ein Netflix-Film gewesen wäre und der wäre 2,5 Stunden lang gewesen. Das wäre echt übel gewesen. Oh Gott, ich möchte gar nicht reden.
Es erinnert mich halt so ein bisschen daran, weißt du, du weißt, irgendwie du machst gerade was Schlechtes, ne? Also du weißt, du hast schon verkackt. Aber dann versuchst du es einfach nur noch schnell zu Ende zu bringen. So fühlt es sich für mich an, was die Länge angeht auch. So, weißt du, okay, du weißt schon, das ist nicht gut, deshalb einfach schnell jetzt hier runterrasseln, ne?
Ja, ja.
Und Hauptsache fertig.
Ja. Genau, also wir haben so diese Checkboxen, die wir halt abhandeln müssen und am Ende kommt noch dieser große Reveal und dann, wie wir schon gesagt haben, der eine muss sich fürs Team opfern. Das stimmt. Wobei, das habe ich noch gar nicht erzählt und ich weiß gar nicht, ob es in der Kinofassung drin ist, aber das habe ich heute durch Zufall gesehen. In dem einen Trailer, da gibt es diese eine Szene, wo du siehst, wie die so eine Luke aufmachen. Weißt du, wo du so von unterhalb der Luke gefilmt bist, dass du die so um diese Luke stehen siehst. Und im ersten Trailer hat sich wohl ein Filmfehler reingeschlichen, weil du siehst wohl, dass jemand von außerhalb denen hilft, die Luke aufzumachen.
Mhm.
Also dann muss ich, wenn wir gleich fertig sind, versuche ich das nochmal zu finden und dann eventuell dir dann zu geben, weil das fand ich echt faszinierend, wenn solch so ein Film mal bereits im Trailer drin ist. Gott. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie ihn rausgenommen haben und mir ist er auch nicht aufgefallen, also das war dann jemand mit einem besseren Auge als ich, aber das fand ich schon sehr bezeichnend, dass selbst im Trailer anscheinend schon ein Filmfehler drin war.
Bestätigt halt wieder dieses hingeklatscht.
Ja, wirklich, ja, genau. Was ich auch noch kurz anmerken möchte, es waren ja auch Leute anwesend bei unserer Vorstellung, die auch wirklich spielaffin sind, die auch Spielfans sind. Und ich bin dann ja immer recht dankbar, dass solche Leute da sind, weil die natürlich einen anderen Bezug haben zur Vorlage und eben auch zum Film. Und ich fand das den einen Herrn ganz ulkig, der mitgezählt hat, wie viele Easter Eggs es gab. Ich glaube, es war irgendwie 86, also okay, cool. Und was dann auch nicht für den Film spricht, keiner der Borderlands-Fans, und damit mache ich Videospiele, hat wirklich gesagt, dass es ein guter Film ist. Die waren auch eher enttäuscht. Und das, wie gesagt, ich war damals im Warcraft-Film und da war die Stimmung anders. Und was soll ich sagen? Wenn du wirklich große Fans hast und selbst die sehr klar sagen, der Film ist nicht gut, dann hast du, glaube ich, echt was falsch gemacht.
Ja, offensichtlich. Also, ja, ich glaube, das meinte ja auch eine, die da die mit uns da stand, dass sie sich auch gefragt hat, für wen dieser Film eigentlich ist. Weil, also, ja, ich habe ihn jetzt halt eben geguckt, weil ich die Möglichkeit hatte, ihn zu gucken, weil ich auch ein bisschen jetzt Videospielverfilmungen in letzter Zeit sehr interessant fand, wegen auch einem Beispiel wie Fallout. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Leute, die die Spiele nicht kennen, jetzt groß damit was anfangen können. Ich glaube, theoretisch könnte ich der Trailer auch sehr abschrecken. Und ich glaube, Leute, die Videospiele kennen, die werden das jetzt natürlich auch sehr viel mitbekommen, dass der halt absolut unterirdisch performt gerade. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich auch denken, ja, spare ich mir jetzt mal. Warum?
Ja, also ich weiß, dass Borderlands eines von diesen Videospielen ist, wo ich mir seit ewiger Zeit denke, ich habe es früher mal angezockt, ich würde dem gerne nochmal eine Chance geben. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der Film jetzt dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht mehr Lust drauf habe, es mal zu versuchen. Aber ich glaube, so als Visitenkarte für dein Produkt ist das schon echt wirklich ganz, ganz mies.
Ich muss sogar sagen, das fand ich so erstaunlich bei mir, während ich den Film geguckt habe. Ich habe ihn immer in meinem Kopf mit Fallout verglichen, mit der Serie. Und da ist mir wirklich aufgefallen, ich habe diese Serie geguckt, ich fand die sehr stark und ich hatte das Bedürfnis, die Spiele zu spielen. Weil ich wirklich von dieser Welt, also diese Serie hat es sehr gut geschafft, dich in eine Welt eintauchen zu lassen. Und diese auch interessant zu gestalten mit interessanten Figuren. Und das Ding bei Borderlands ist, ich habe gemerkt, dass ich theoretisch irgendwie sogar abgeschreckt wäre, jetzt die Spiele zu spielen dadurch. Auch wenn ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es, auch wegen dem, was die Leute jetzt nachher gesagt haben, dass es nicht repräsentativ ist für die Spiele. Aber eigentlich im Prinzip stellt es die Spiele auf eine Weise, wenn du es jetzt nicht besser weißt, ne, einfach schlechter dar.
Ja, vielleicht ist die Welt von Borderlands auch vielleicht einfach so groß und so eigen, dass sie, ähnlich wie bei Fallout, vielleicht doch besser in einer Serie Platz gefunden hätte.
Denke ich auch.
Also ich hätte mir, ich bin zwar kein Fan von Animes, aber so als Anime, glaube ich, hätte das, glaube ich, wesentlich besser funktioniert in der Serienform als jetzt als Realfilm. Ne?
Hä, aber warum? Also das ergibt ja auch viel, viel mehr Sinn, weil Borderlands ja auch so ein bisschen diesen comicartigen Stil hat. Das hätte man ja auch so schön einbauen können.
Ja. Weil dieses hier, du hast das League of Legends, gab es doch dieses Arcane, was ja anscheinend sehr, sehr gut sein soll. Ich habe es nicht gesehen. Ne? Und da hätte man ja auch so ein ähnlich auch Borderlands machen können.
Ich denke jetzt gerade auch ein bisschen an Cyberpunk Edge Runners. Vielleicht in dem Stil sogar mehr. Falls du das kennst.
Habe ich nicht gesehen. Ich kann dir so viel sagen zu Cyberpunk. Ich war einer derjenigen, der sich die PlayStation 4 Version vorbestellt hat. Und die liegt hier immer noch rum. Ich möchte nicht darüber reden. Worüber ich aber gerne noch weiter reden möchte, und ich glaube, wir kommen so langsam in die Zielgerade, aber wir haben es ja schon mehrfach angedeutet. Lass uns mal diesen Wettkampf jetzt machen. Ich würde jetzt, also du darfst gerne Rebel Moon mit reinnehmen, aber mir wäre wichtig, weil das Rebel Moon nicht im Kino lief, Madame Web versus Borderlands, was ist für uns der schlechtere Film? Und ich habe mir darüber wirklich Gedanken gemacht und eigentlich bin ich kein Fan davon, von diesen Vergleichen. Ja. Beide Filme sind nicht gut. Ich glaube, das haben wir hier jetzt mehr als genügend klar machen können. Und wir haben ja auch zusammen Madame Web schon besprochen. Ich finde, und jetzt halte ich fest, ich finde aber Madame Web dann doch schlechter.
Krass.
Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass Borderlands um so, so viel, viel besser ist. Das sind Dezenzen. Gibt es das Wort Dezenzen eigentlich? Es sind Nuancen. Das klingt doch besser. Es sind Nuancen. Bei Madame Web zum Beispiel hat mich richtig abgefuckt, dass diese armen Frauen da rumlaufen, ja, okay, in Kostümierungen, die halt wirklich aussehen wie aus einem Schmuddelfilmchenkatalog. Also Sydney Sweeney läuft hier die ganze Zeit in so einer Schoolgirl-Uniform rum. Furchtbar. Bei Borderlands hingegen passt dieses Trashige ja irgendwie zur Welt.
Ja.
Das, muss ich sagen, ist okay. Dazu, bei Borderlands passiert halt immer irgendwas. Bei Madame Web eher nicht. Und nach der Sichtung von Borderlands hatte ich einen Hass auf so einen komischen, fiktiven Roboter, aber nicht auf Pepsi.
Ich glaube, für mich ist es tatsächlich Borderlands. Ich weiß nicht warum. Also das Ding ist ich glaube, was mich bei Borderlands halt so extrem stört, ist auch einfach, wie unlustig dieser Film ist. Also er möchte halt etwas sein, was er irgendwie so nicht ist, so, weißt du? Das ist irgendwie so das, was mich so daran irritiert, weil er bringt 1000 Witze, die funktionieren nicht, ne? Und er versucht irgendwie Action zu zeigen, die funktioniert nicht. Und er versucht, coole Figuren zu etablieren, es funktioniert nicht. Und natürlich, coole Figuren funktionieren jetzt auch nicht unbedingt bei Madame Web. Weil wie gesagt, es gibt am Ende da so eine Szene, die ich auch wirklich, wieder das schöne Wort, cringe finde. Also wirklich sehr, sehr unangenehm zu schauen fand. Aber ich finde, Madame Web hat nicht diese schrecklich nervigen Figuren. Also natürlich, die Figuren waren auch nervig. Also zum Beispiel, die haben auch so diese dummen Entscheidungen getroffen. Einfach so, wie jemand so dumme Teenager schreiben würde, so waren die geschrieben, ne?
Ja.
Aber für mich war es jetzt nicht so unerträglich, dass ich wirklich das Bedürfnis hatte, den Film nicht mehr zu sehen. Und das ist für mich, also ich muss wirklich sagen, die Charaktere hier waren für mich das so schlecht. Und ich finde, ich hatte noch ein wenig mehr Bezug, so ein bisschen zu, ich weiß ihren Namen auch gar nicht mehr, von Madame Web jetzt, Hauptfigur.
Cassandra.
Ich hatte Cassandra. Wenigstens ein bisschen mehr Figur, also ein bisschen mehr Bezug zu ihr, als jetzt zu Kate Blanchetts Figur. Also das fand ich viel mehr hingerotzt bei jetzt Borderlands, auch mit dem ganzen Plotter. Ja. Und ich fand zum Beispiel auch, dass Madame Web zum Beispiel, das ist irgendwie noch so die einzige positive Sache, die mir sehr im Kopf hängen geblieben ist, dass der so wenigstens so diese nette Idee hatte mit diesem Toxic, weißt du das noch? Wo dann klar wird, dass sie so ein bisschen in der Zeit halt rumreist.
Und wo dann die Mädels dann einfach mal auf der Flucht anfangen, warum auch immer, in diesem Diner vor den Jungs auf den Tischen zu tanzen.
Genau, und dann wird die Szene quasi immer wieder so zurückgesetzt und das Lied fängt irgendwie wieder auch von vorne an, ne? Das war zum Beispiel noch so eine Szene, wo ich mir dachte, ja, okay, so. Das fand ich irgendwie noch ganz nett. Aber natürlich, der Film fällt dann ab, aber ja.
Ja. Also, ich glaube, für mich, ich habe nur darüber nachgedacht, ich glaube, für mich der Hauptgrund, warum ich Madame Web bei mir auf die eins der bislang schlechtesten Blockbuster-Filme des Jahres setzen würde, ist, weil der Madame Web für mich so die Außenwirkung auch hatte, dass er sich sehr ernst nimmt.
Ah, okay, ja.
Und irgendwie versucht, schon eine dramaturgisch interessante und einprägsame Geschichten zu erzählen. Während Borderlands, ich glaube, der von der ersten Sekunde aus klar macht, ich bin halt Mumpitz, ich bin Schwachsinn. Ja. Ja? Wie gesagt, Nuancen. Ne? Also ich glaub mir, ich bin dankbar, keinen von beiden Filmen jemals wiedersehen zu müssen. Das ist klar. Aber wenn du mir jetzt die Pistole an die Schläfe halten würdest und sagst, Stu, du musst jetzt einen dieser beiden Filme nochmal gucken, wen würdest du eher gucken? Würde ich tatsächlich eher Borderlands nochmal gucken als Madame Web.
Ich finde auch, Madame Web sieht besser aus.
Ja, aber dafür passiert bei Madame Web auch wenig, ne?
Wenn man ja, okay. Ganz ehrlich ist. Also Madame Web hat das schlechtere Pacing im Vergleich.
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und es ist halt immer schwierig, hier irgendwie, Hundekot gegen Katzenkot zu vergleichen. Beides ist Kot. Ja. Ne? Also das ist und beide Filme sind ja schon in der Hinsicht unterschiedlich, aber ich wage die Prognose, beide Filme werden in meiner persönlichen Jahresendliste des Jahres sehr, sehr weit oben stehen, wenn es darum geht, was war nicht die größte Enttäuschung, weil ich habe erwartet, dass es nicht gut wird, aber halt die schlechtesten Filme.
Aber ich glaube, weißt du, bei mir wird es Borderlands sein, aber Madam Web wird direkt danach kommen. Ne? Also.
Ja, gut, das ist klar. Also bei mir ist es auch, ich glaube, dann sind wir gleich, nur dass wir halt die Titel geswitcht haben.
Ich glaube, wir haben einfach andere so Punkte, die uns mehr stören.
Ja, also. Das stimmt. Bei Madame Web, wie gesagt, ich kann es halt Borderlands zugute heißen, dass der Film zumindest zu jeder Zeit weiß, auch was er ist.
Nämlich ja, das
halt
stimmt.
Genre, Schwachsinn und Idiotie. Und Madame Web, da störte mich halt einfach, sie ist so, ja, wir erzählen dir jetzt eine richtig krasse und tolle und spannende Geschichte und diese total tiefsinnigen und tiefen Figuren und oh. Und das Aber wie gesagt, letztlich, ne, Code ist Code, da müssen wir nichts vormachen. Und also ich glaube, wir haben jetzt, also quasi sollten wir uns eine Medaille ans Revers heften, Melanie, weil wir haben unserer Zuhörerschaft jetzt nicht nur vor Borderlands gewarnt, sondern nochmal vor Madame Web, den ist ja aktuell bei Netflix.
Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal Rebel Moon hier einordnen.
Ja, bitte.
Und ich spreche jetzt von Rebel Moon 2, weil der dieses Jahr rauskam. Rebel Moon 1 war ja wirklich Ende noch 2023.
Stimmt, ja, stimmt.
Deshalb spreche ich jetzt von Rebel Moon 2 und ich fand auch Rebel Moon 2 schlimmer als Rebel Moon 1. Aber ich muss jetzt wirklich im Vergleich sagen, wo ich jetzt gerade auch nochmal ein bisschen die Vergleiche gezogen habe. Also, da strahlt ja Rebel Moon 2 im Vergleich.
Es ist schon krass, wenn du überlegst, dass du jetzt quasi dem Landwirtschaftssimulator vor Borderlands nennst, ne?
Nee, aber weißt du, was zum Beispiel für mich jetzt nochmal so ein Punkt wäre, der für Rebel Moon 2 spricht, ist jetzt auch zum Beispiel so dieser Bösewicht, der definitiv von den ganzen dreien der interessanteste ist.
Ey, auf jeden Fall Ed Skrein als dieser super Imperator Darth Vader Nazi. Pass auf, das ist keine clevere Figur, aber der funktioniert für mich.
Ja, der hat eine gute Präsenz. Ne?
Genau, genau. Also überleg dir mal, wenn der Madame Web gejagt hätte oder die Borderlands-Leute da, der hätten aber keine Chance gehabt. Das wär lustig gewesen.
Ja, also nee, da hat er auf jeden Fall schon mal den richtig fetten Pluspunkt einfach. Der hat einen viel interessanteren Gegenspieler. Ja. Auch wenn er natürlich sehr generisch ist auch, ne? Aber und auch generell finde ich, dass Rebel Moon wahrscheinlich auch immer noch die besseren Action-Sequenzen hat.
Also bei Rebel Moon würdest du zumindest sehen und erkennen, wenn Cate Blanchett in eine Kiste steigt, um nur 3 Sekunden später aus der Kiste wieder rauszukommen, denn das hätte halt Zack Snyder in Zeitlupe gedreht, auf jeden Fall. Aber gab es in Borderlands überhaupt eine Zeitlupe? Ich glaube gar nicht, oder? Das musst du mir ja fast wieder zugute halten, oder?
Ja, aber dafür hätte die Zeitlupe dir wenigstens geholfen, eben zu sehen, dass sie in die Kiste steigt, weißt du? Weil hier in diesem Fall war es so, dass du halt gar nichts gesehen hast.
Es ist eben das Gute an richtig geglückten und sauber gemachten Action-Szenen, da musst du keine Zeitlupe haben und verstehst trotzdem, was passiert.
Eben, stimmt langsam.
Ja, Speed, Terminator 1 und 2, Raid, Mad Max, also aber gut, das bekommen wir hier nicht. Also, was mich interessiert, deine Flop 3 sähe dann wie folgt aus. Borderlands, Madame Web und dann Rebel Moon 2.
Ich denke ja. Und ich bin sehr erstaunt, muss ich sagen, weil ich wirklich nicht viel von Rebel Moon halte, aber im Vergleich muss ich den ja wirklich loben.
Boah, das ist, also ich finde es ja krass, dass unser Podcast am Ende noch mit sowas endet.
Ja, ich hätte es auch nicht erwartet.
Weil, also ich bin ja, also ich fand ja Rebel Moon 2 auch richtig scheiße.
Ja.
Also, ich mochte den ersten Teil ja ganz, also das ist was mögen.
Er hatte Potenzial.
Genau, auf jeden Fall. Und ich fand es immer ein bisschen unfair, dass ihm immer vorgehalten wurde, dass er ja nur klaut, was er ja wirklich auch tut. Aber ganz ehrlich, das tut Star Wars ja auch die ganze Zeit. Ja. Aber Teil 2 war halt wirklich echt übel, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, aus einer effektiven Sichtweise, wenn du jetzt sagen würdest, Stu, du musst jetzt einen dieser drei Filme nochmal gucken, ich glaube, ich würde dann auch trotzdem eher zu Borderlands greifen, weil ich glaube, es ist der kürzeste von allen.
Stimmt.
Ne? Clever.
Ja. Oh Mann.
Ah, okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben euch, wie gesagt, wir also ihr kriegt das Komplettprogramm heute geboten. Wie, ihr wisst jetzt, dass die Melanie und ich euch Borderlands nicht empfehlen können. Madame Web hatten wir auch doof und mit Rebel Moon Teil 2 haben wir auch unsere Probleme. Ich hoffe, liebe Melanie, dass wir uns beim nächsten Mal hier hören und dann können wir über einen guten Film reden. Es wäre mal an der Zeit, wie ich finde.
Weißt du, worauf ich jetzt Lust habe, was ich jetzt, glaube ich, gleich mal angucken werde?
Stirb langsam 5.
Nee. Tar.
Oh, ja, das ist sehr gut. Tar gibt's, glaube ich, gerade bei
genau.
Sky, ne?
Ja, weil ich habe gerade richtig Bock, also ich habe irgendwie gerade Bock wieder auf Cate Blanchett, aber so eine gute Cate Blanchett.
Das fand ich ja so interessant, dass sie ja Tar gedreht hat nach Borderlands und während der Proben wohl während der Proben oder während der Pausen von Borderlands halt geprobt hat für Tar. Und was muss das für ein tolles Gefühl sein, wenn du sowas wie Borderlands abgedreht hast und es auch nur angenommen hast anscheinend, weil dir langweilig war während Corona und dann kannst du sowas wie Tar.
Alter, die Diskrepanz wirklich.
Ja.
Ich meine, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich kann es mir trotzdem ausmalen, wenn ich einfach nur das Titelbild sehe.
Also Tar, ich sag mal so, großartiger Film bei mir, ich würde sagen 8,5 von 10, 9 von 10, so in der Kategorie. Also der ist wirklich richtig, richtig stark. Aber erwarte bitte nicht, dass Cate Blanchett Pistolen schwingt, aus Kisten hüpft.
Also was ich irgendwie mitbekommen habe, ist die so ein bisschen toxic drauf, ne?
Ja.
Oh, da freue ich mich.
Das ist also, die Figur der Lydia Tarr, die verdient auch die Bezeichnung Charakter, definitiv.
Geil. Ja, darauf habe ich jetzt richtig Bock.
Du hast es ja auch verdient, meine Liebe, weil wir haben jetzt hier eine Stunde lang über Borderlands, über Madame Web und über Rebel Moon 2 geredet. Ich bin selbst durch, merke ich gerade. Ich glaube, Fazit können wir uns sparen, oder?
Schaut es euch nicht an.
Genau. Ansonsten, du machst aber noch eine Solo-Besprechung auf deinem Kanal Mandy Kali auf YouTube, ne?
Ja, damit ich nicht das Gefühl habe, dass meine Zeit komplett verschwendet wurde. Dann dachte ich, kann ich das wenigstens noch in irgendwas Produktives umarbeiten, weißt du?
Ja. Ich möchte hier nochmal kurz einen Shoutout machen an meine werte Kollegin, die sonst immer genau wie ich mit dem Zug anreist und extra für Borderlands sich das irgendein Auto organisiert hat, Spritgeld ausgegeben hat.
8 Euro?
Dann auch noch unglücklicherweise im teuersten Parkhaus in Köln untergekommen ist und für gefühlt 2 Stunden irgendwie 8 Euro ausgegeben hat. Das ist mal ein Satz. Also, liebe Leute, ich weiß ja nicht, wie das bei YouTube funktioniert, aber bitte geht auf Melanie Kalis YouTube-Kanal und guckt da alles durch, damit die Frau ein paar Kröten wieder zurückbekommt, weil die hat wirklich, sonst wird Borderlands für sie nämlich nicht nur ein monetäres Verlustgeschäft, sondern auch ein geistiges, das wollen wir.
Das war es ja schon zum Teil.
Ja, okay. Gut, dann sage ich endgültig hiermit Tschüss, das war's für unserer Besprechung von Borderlands. Hier sei nochmal gesagt, der startet am 22. August in den deutschen Kinos und hat, glaube ich, seine Deutschlandpremiere auch bei der Gamescom in Köln, wie passend. Mann. Ich gehe da nicht hin. Ja, denkt dran, ihr könnt uns gerne liken und folgen und kommentieren überall dort, wo es Podcasts und Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de und wir haben auch einen Community-Server tele-stammtisch.de/discord. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback geben und mit uns über andere Sachen reden, auch über gute Sachen, auch über Serien. Also gerade, glaube ich, ist aktuell wieder der neue Trailer erschienen hier von der Herr-der-Ringe-Serie. Der wird fleißig diskutiert. Könnt ihr uns gerne anschließen. Wir bieten wirklich viel, mehr als Borderlands. Und damit sind wir hier durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Melanie, dir gebührt das letzte Wort.
Ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.